ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Reinhören und Bescheid wissen, was in der Region los ist.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Clemens Schulze. Ich grüße Sie. Und wahrscheinlich haben Sie ja die Bilder gesehen von der meterhohen Ölfontäne, die in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag aus der Pipeline zwischen Rostock und Schwedt schoss. Durch das Leck haben sich hunderttausende Liter Rohöl in der Landschaft bei Gramsow verteilt. Die müssen jetzt aufwendig wieder entfernt werden. Eine Aufgabe, die wahrscheinlich noch Wochen oder vielleicht auch Monate dauern wird. Wie das genau funktioniert und welche Fortschritte es schon gibt, weiß RBB24-Reporterin Sabine Zitt.
An die Unglücksstelle rollen ohne Ende LKW, Radlader und Bagger. Schüttgutcontainer werden angefahren. Hier hinein wird der öldurchtränkte Mutterboden gepackt. Abgefahren werden kann der Sondermüll aber noch nicht, denn es muss erst noch eine provisorische Straße planiert werden, damit die schweren Baufahrzeuge nicht versinken. Immer wieder zieht mal ein Bauer mit seinem Traktor einen LKW von der Wiese. Dutzende Bauzäune wurden heute angeliefert, auch um in den nächsten Tagen die Schaulustigen abzudrängen, sagt Gernot Rath vom PCK in Schwedt. Denn das Ölfeld in der Uckermark ist auch ein Gesundheitsrisiko.
Ja, dadurch, dass das Öl ja nach wie vor hier oben frei anliegt, verdunstet natürlich auch von dem Öl ein ganzer Teil. Und das riecht man. Genau. Und deswegen auch der Zaun, auch die Sicherheitszone, dass wir die Leute so weit wie möglich davon fernhalten.
In den nächsten Tagen werden auch schwere Folien ausgelegt, auf die der kontaminierte Mutterboden zwischengelagert wird. Die Wiesen gehören der Agrargesellschaft Gramsow. Albrecht Hio ist der Geschäftsführer und auch er stapft unermüdlich über seine Grundstücke und hofft, dass die Öllachen nicht den Grundwasserspiegel erreichen, der schon in einem Meter Tiefe beginnt. Denn die betroffene Gegend ist eigentlich ein wertvolles Moor.
Das bedeutet für den Boden, hier wird so bald kein Gras mehr wachsen. Auch wenn der Boden ausgetauscht wird, das ist ja ein sensibles Gefüge, so ein Niedermoor. Das wird Jahre dauern, bis hier wieder was wächst. Das muss ich auch mit meinem Pächter klären. Das ist erstmal gar nicht mein Hauptproblem. Wir müssen erstmal sicherstellen, dass hier der letzte Tropfen Öl soweit möglich entsorgt wird, dass wir nicht später hier irgendwie selber ein Problem haben mit Altlasten.
Aber das haben eben die Leute vom PCK auch versprochen. Wir gehen hier nicht weg, solange noch ein Tropfen Öl im Boden ist.
Sabine Zitschke war das über die Reinigungsarbeiten nach dem Ölleck bei Gramsow in der Uckermark. Die Arbeiten dauern also noch eine Weile. Das deutsche Gesundheitssystem ist teuer und nicht effizient genug. Das zeigen nicht nur die stetig steigenden Krankenkassenbeiträge, sondern auch die roten Zahlen, die viele Krankenhäuser schreiben. Abhilfe schaffen soll da die Krankenhausreform, die gerade auf die Zielgerade einbiegt. Sparen, ohne dass Leistungen wegfallen oder die Qualität leidet, so die Idee. Doch in einem Flächenland wie Brandenburg ist das eine besondere Herausforderung. Heute haben sich der Ministerpräsident und die zuständige Gesundheitsministerin in Potsdam in der Staatskanzlei mit Vertreter von Bund, Krankenhäusern und Landkreisen dazu ausgetauscht. Landespolitikreporterin Amelie Ernst hat zugehört.
Man sei auf einem guten Weg, um die Gesundheitsversorgung in Brandenburg auch nach der Krankenhausreform sicherzustellen. Doch es gebe auf dem Weg dahin noch einige Forderungen an den Bund. Das ist die Botschaft, die Ministerpräsident Dietmar Woidke und Gesundheitsministerin Britta Müller nach der vierten Krankenhauskonferenz vermitteln wollen. Vor allem müsse es der Bund den Krankenhäusern leichter machen, statt stationärer künftig ambulante Leistungen anzubieten, so Müller.
Wir sind zu unterschiedlichen Ambulantisierungspotenzialen gekommen. Das ist verständlich, weil wir sagen, jede Versorgungsregion hat auch andere Besonderheiten. Und es liegt so ungefähr bei 25-30%. Das ist ein theoretisches Ambulantisierungspotenzial.
In manchen Fachrichtungen seien ambulante Leistungen schon heute leichter möglich als in anderen, beispielsweise in der Gynäkologie und in der Hals-Nasen-Ohrenheilkunde. Doch die Grund- und Notfallversorgung dürfe dabei nie in Frage stehen, betont Detlef Troppens, der Vorstandsvorsitzende der Landeskrankenhausgesellschaft.
Es ist im Moment nicht möglich, dass ein Krankenhaus, das eine Außenstelle mehr als 2 Kilometer vom Hauptstandort Entfernung hat, überhaupt ambulante Operationen durchführen kann. Warum eigentlich nicht? Das ist doch genau das, was wir brauchen, dass wir flexibel auch in der Fläche ambulant tätig werden können. Hier ist das Gesetz zu bürokratisch. Hier brauchen wir Öffnungen, Flexibilisierung, damit ambulant-stationäre Versorgung real wirken kann.
Außerdem sieht der Bund bei den Krankenhäusern noch ein Sparpotenzial von insgesamt 1,8 Milliarden Euro. 200 bis 300 Millionen davon in Brandenburg. Das müsse vom Tisch, fordert Ministerpräsident Dietmar Woidke. Daher habe man den Vermittlungsausschuss von Bundesrat und Bundestag angerufen. Brandenburg selbst dagegen erfülle seine Pflicht gegenüber den Krankenhäusern, beispielsweise mit dem Haushalt für das kommende Jahr.
187 Millionen Euro für Investitionen in Brandenburger Krankenhäuser, das ist ein sehr, sehr hoher Betrag. Wir bleiben damit an der Spitze aller Bundesländer, was die Finanzierung von Investitionen im Krankenhausbereich betrifft.
Außerdem habe man 460 Millionen Euro aus dem Sondervermögen des Bundes für eine gute Gesundheitsversorgung vorgesehen, speziell auf dem Land, Stichwort Polikliniken. Die sollen aus Sicht der Gesundheitsministerin da womöglich Leistungen der Krankenhäuser übernehmen, auch um diese finanziell zukunftsfähig zu machen.
Ich bin sehr froh, dass wir in einem so schwierigen Transformationsprozess und in so einer schwierigen wirtschaftlichen Situation, in der sich die Häuser befinden, es geschafft haben, Planinsolvenzen abzuwenden.
Am kommenden Mittwoch will der Vermittlungsausschuss über die Forderungen der Länder beraten. Welches Brandenburger Krankenhaus sich künftig wie spezialisiert, das soll sich dann in den kommenden Monaten entscheiden.
Die Diskussion in Potsdam über die Krankenhausreform zusammengefasst von Amelie Ernst. Gewalt an Schulen. Wir haben oft darüber berichtet. Jetzt gibt es wieder einen Fall, diesmal in Cottbus. Eltern haben Alarm geschlagen. In einem offenen Brief berichten sie von Gewalt an der Regine-Hildebrand-Grundschule und von Angst im Schulalltag. RBB-Reporterin Aspasia Opitz hat Verantwortliche und Betroffene getroffen.
Nessa Rogner sitzt mit ihrem Sohn Luis zu Hause am Küchentisch. Der 7-jährige Grundschüler ist seit 3 Wochen krankgeschrieben. Der Schock über das, was auf dem Schulhof passiert ist, sitzt bei seiner Mutter noch tief.
Wir wurden am 21.11. angerufen von der Lehrerin, dass Luis einem Schüler aus der 3. Klasse helfen wollte. Und dieser Schüler ist dann massiv auf ihn los, auf den Bauch gesprungen und hat auf seinen Kopf mit Fäusten eingeschlagen.
Was sie schildert, ist offenbar kein Einzelfall. Auch andere Eltern schlagen Alarm. In einem offenen Brief berichten sie von psychischer Gewalt, Körperverletzung, sogar von Reizgas im Schulumfeld. Das staatliche Schulamt kennt die Vorfälle, sagt Schulamtsleiter Uwe Mader.
Und wir reden über Grundschulkinder. Das ist das, was mich so besonders betroffen macht und wo ich auch die Eltern verstehen kann. Und deswegen kann man das nicht herunterspielen. Das ist auch gar nicht unser Ansatz. Ich habe die zuständige Schulrätin hingeschickt, um zu besprechen, gemeinsam mit der Schulleitung, was tun wir, damit Eltern sich wirklich sicher sehen können, dass ihre Kinder sicher zur Schule kommen.
Aus dem Rathaus heißt es, Gespräche mit der Schulleitung laufen. Schnelle Lösungen gäbe es allerdings nicht. Viele Kinder seien strafunmündig. Die Polizei sei regelmäßig an der Schule, betont Polizeisprecher Sascha Erler.
Wir sind im ständigen Austausch mit dieser Schule und auch öfter dort vor Ort, um mit den Lehrkräften ins Gespräch zu kommen und natürlich auch mit den Eltern und gegebenenfalls auch Gefährderansprachen mit Schülern zu machen.
Bildungsminister Steffen Freiberg sagt, die Schule könne das nicht alleine auffangen.
Es gibt seit September Sicherheitsdienste an den Schulen, die helfen ein bisschen. Und nichtsdestotrotz bleibt es dabei, dass die pädagogischen Herausforderungen mit wenigen Personen, auf die sich das konzentriert, sehr groß sind. Die Schulen arbeiten daran. Und was mir wichtig wäre, ist, dass Eltern und Schulen gemeinsam daran arbeiten und nicht übereinander reden, sondern miteinander.
Der Ernst der Situation wurde also offenbar erkannt. Die für Januar geplante Schulkonferenz wurde auf nächste Woche vorgezogen. Für Eltern wie Vanessa Rogner ist jedenfalls klar, so wie bisher kann es nicht weitergehen.
Gewalt an einer Cottbuser Grundschule, jetzt soll gegengesteuert werden, Aspasia Opitz informierte. 6 Jahre Dauerstress für Verkehrsteilnehmer mitten in Potsdam, 6 Jahre Baustelle bei laufendem Betrieb und jetzt endlich ist es fertig. Das sogenannte Leipziger Dreieck, der Verkehrsknotenpunkt am Hauptbahnhof. Hat sich das Warten und Genervtsein gelohnt? RBB24-Reporter Felix Moniak hat sich die fertiggestellte Kreuzung in Potsdam kurz vor der Eröffnung angeschaut.
Die Barrierefreiheit wurde verbessert mit abgesenkten Bordsteinen für Rollis. Fahrradspuren wurden neu angelegt, es gibt Pflanzenbeete. Straßenbahngleise wurden aus der Heinrich-Mann-Allee umgelegt vor den Hauptbahnhof. Ein Stauärgernis der Vergangenheit damit beseitigt. Trotzdem, man blickt etwas rastlos umher. Die Kreuzung wirkt insgesamt unruhig. Der Verkehrsexperte Alexander Rammert meint dazu:
Also am Ende bleibt das Leipziger Dreieck ein Knoten, der für alle Verkehrsteilnehmenden unattraktiv sind. Alle möchten ihn schnell wieder verlassen. Klar gibt es Vorteile hinsichtlich der objektiven Verkehrssicherheit. Es führt eventuell zu weniger Unfällen und auch die Barrierefreiheit wurde verbessert. Aber insbesondere die Wahrnehmung und subjektive Sicherheit der Verkehrsteilnehmenden wird durch diesen Knotenpunkt weiterhin vernachlässigt.
Deutlich wird das etwa an der neu gemachten Radspur in der Heinrich-Mann-Allee. Autos, die zum Bahnhof der Landeshauptstadt wollen, müssen sie kreuzen. Gleichzeitig sind dort viele Radfahrer. Das wirkt sehr gefährlich. Thomas Lehmann vom ADFC Potsdam.
Autofahrer, die hier in die gleiche Richtung weiter wollen, stehen jetzt vor der Herausforderung, sich entsprechend einzusortieren. Und dabei gleichzeitig darauf zu achten, ob von hinten nicht ein Radfahrer kommt, was angesichts der Kurvensituation eigentlich für eine zusätzliche erhöhte Komplexität sorgt.
Hinzu kommen kurze Ampelschaltungen für Fahrradfahrer und eine herausfordernde Verkehrsführung. Die Umgestaltung im laufenden Betrieb war für die Stadt eine gewaltige Aufgabe. Zigtausend Verkehrsteilnehmer sind hier täglich unterwegs. Eine Sperrung der Kreuzung für die Zeit der Baumaßnahmen kam nicht in Frage. Dass das Leipziger Dreieck jetzt fertiggestellt so aussieht, hat auch mit Bürokratie zu tun. Alexander Rammert.
Deutschland hat das Problem, dass die Planungen hier alle sehr lange dauern. In diesem Fall waren es ja auch 20 Jahre. Insofern sehen wir häufig immer erst das Ergebnis von dem, was vor 20 Jahren sich ausgedacht wurde.
Ob diese Megakreuzung in ihrer jetzigen Form zukunftsfähig ist, wird sich bald zeigen. Am Brauhausberg eröffnet bald ein neuer Unicampus und dann wollen auch noch hunderte Studierende täglich hier über die Fahrbahn.
Der Härtetest steht also noch bevor für das umgebaute Leipziger Dreieck am Potsdamer Hauptbahnhof. Felix Moniak hat sich dort für uns mal umgeschaut.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD Mediathek.
Von Gela Braun und Silja Sodke. Auf Instagram und Co. dominiert der Schlankheitswahn. Gefilterte Idealbilder, perfektionierte Körper, ein ständiger Vergleichsdruck. Diese Modelmaße sind Ute Henschke egal. Inzwischen. Die Eberswalderin leidet an einem Lipödem, einer krankhaften Fettverteilungsstörung. Bei ihr zeigt sich das vor allem an den Oberschenkeln. Früher hat sie damit gehadert. Das ist vorbei. In diesem Jahr hat sie sich zum ersten Mal für den deutschlandweiten Modelwettbewerb Fräulein Kovig beworben.
Jemand aus unserer Community, aus der Lipödem-Community, hatte sich voriges Jahr dort beworben und ist auch mit ins Finale gekommen. Und aufgrund dessen habe ich gesehen, wie toll das ist und habe gesagt, okay, ich probiere das auch mal aus. Und ich finde es halt toll, dass einfach curvige Frauen halt so ästhetisch gezeigt werden dürfen. Eigentlich jeden Tag.
Jetzt also will die 44-jährige Deutschlands Fräulein Kovig werden und ist ziemlich nah dran. Sie hat es bereits unter die letzten 25 geschafft.
Erst waren es irgendwie 1900, dann wurde man halt eingeladen unter die letzten 100. Und da haben wir uns dann auch schon präsentiert. Also wirklich auch 3 Minuten vor der Jury. Das war schon sehr aufregend. Man sollte auch so ein bisschen seine Story erzählen. Also wie es einem so geht und wie man halt sich fühlt. Und wie man trotzdem daran gewachsen ist.
Ute Henschke hat der Sport geholfen, ihren Körper so zu akzeptieren, wie er ist. Erst war sie Cheerleaderin, vor 10 Jahren wechselte sie zum Kraftsport, gewann etliche Medaillen, wurde vor kurzem zur stärksten Eberswalderin gekürt.
Da hat man halt einfach gelernt, dass dein Körper trotzdem trainiert sein kann, fit sein kann, auch wenn er halt einfach vielleicht 10, 15 Kilo mehr hat oder vielleicht sogar auch weitaus mehr. Trotzdem entscheidet es nicht, wie leistungsfähig du bist. Also ich treibe ja Sport, ernähre mich gut und es ist halt jetzt einfach ein Fakt, dass ich halt einfach so bin, wie ich bin und das ist total fein. Das ist gut so.
Und dennoch hat es noch eine ganze Weile gedauert, bis sie so weit war, sich vor einem großen Publikum zu präsentieren.
Seit über 10 Jahren weiß ich ja, dass ich Lipödem habe, aber erst seit 5 Jahren bin ich sehr offen damit. Also man hat so einen gute Bewegung für sich empfunden. Man hat so ein bisschen sich selbst geheilt, weil Leute verstanden haben, ah, die macht ja doch ganz schön viel. Oh, die isst ja doch nicht nur Chips auf der Couch. Sondern dass man da eine ganz andere Welle auf einmal für sich findet. Wahrscheinlich sollte das auch generell so sein. Das kam, das ist gewachsen. Da bin ich auch mitgewachsen.
In 8 verschiedenen Outfits wird Ute Henschke morgen Abend beim Fräulein-Kurvig-Finale in Krefeld über den Laufsteg gehen. Aber die größte Herausforderung kommt danach. Eine einminütige individuelle Präsentation vor der Jury. Ute Henschke hat sich für eine Tanznummer entschieden und sich für die Choreografie auch Unterstützung bei einer Tanzlehrerin geholt.
Dem Publikum möchte ich gerne zeigen, dass man so wie man ist, ob dick, ob dünn, immer perfekt ist.
Falls Ute Henschke morgen Abend gewinnen und zu Deutschlands Fräulein Kovig gekürt wird, winkt ein 1-jähriger Modelvertrag. Davon hat die Eberswalderin schon immer geträumt.
Das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Clemens Schulze.
Sie möchten bestens informiert bleiben? Dann einfach abonnieren und wieder reinhören. Und für einen kompakten Nachrichtenüberblick über die gesamte Woche Empfehlen wir den Podcast 7 Tage wach, die Woche mit Schrak und Schröder. Zwei Journalisten, die sehr gut informiert sind, aber nur selten einer Meinung. Immer freitags schauen sie zurück auf die wichtigsten Fragen und Themen der Woche. 7 Tage wach gibt es in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.